Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, das nicht aktueller sein könnte und wahrscheinlich trotzdem zu den unterschätztesten Themen unserer Zeit gehört. Dem Thema Cybersecurity. Ganz besonders gehen wir aber auf die Cybersicherheit in der Energiebranche ein. Ich möchte euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir zu diesem Thema eine Doppelfolge aufgenommen haben und wir uns mit zwei großen Überthemen beschäftigen werden. In der ersten Folge sprechen wir über das sogenannte Spielfeld der aktuellen Cybersecurity-Debatte. Also, was genau ist Cybersicherheit und was ist dementsprechend eigentlich ein Cyberangriff und wer macht solche Angriffe eigentlich und vor allem mit welcher Motivation? In der zweiten Folge widmen wir uns dann eher der Prävention, also der Frage, was kann man gegen Cyberangriffe tun, wie kann man im Falle eines Cyberangriffs die Folgen möglichst gering halten und ganz wichtig vor allem die Frage, was schützt aktuell unser Energiesystem eigentlich und welche Maßnahmen können wir in der Zukunft noch ergreifen, um dieses System noch sicherer zu machen? Ich freue mich auf dieses spannende Thema und begrüße damit meinen Kollegen und absoluten Experten auf dem Gebiet, Marius Dichand. Er ist Senior-Experte für digitale Technologien und beschäftigt sich in seinen Projekten viel mit Cybersicherheit für kritische Infrastruktur im immer stärker digitalisierten Energiesystem. Hallo Marius.
Hallo.
Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute über Cybersecurity zu sprechen.
Cool, danke schön. Ja, ich mich auch auf jeden Fall. Bin gespannt, was wir heute so ein bisschen besprechen werden.
Lass uns da direkt einsteigen. Marius, wieso ist denn Cybersicherheit vor allem im Energiesystem so wichtig?
Das Energiesystem ist Teil der kritischen Infrastruktur. Also kritische Infrastruktur ist definiert als etwas, bei dessen Beeinträchtigung das öffentliche Zusammenleben gestört werden würde. Und das Energiesystem ist da eben ein Teil davon. Und das Energiesystem an sich ist auch noch ein sehr wichtiger Teil dieser kritischen Infrastruktur, weil das quasi vorgelagert ist. Also auch alle anderen Kritissektoren, so nennen sich die dann, sind von der vom Energiesektor abhängig. Ohne Energie funktioniert auch das Gesundheitswesen nicht, Abfallentsorgung, Wasserversorgung. Und deswegen ist das Energiesystem da eben so besonders wichtig. Außerdem ist die Cybersicherheit im Energiesystem so wichtig, weil wir gerade ja auch erleben, dass das Energiesystem weiter digitalisiert wird und dezentralisiert wird. Also das heißt, wir kommen von wenigen einzelnen Energieerzeugungsanlagen zu ganz vielen dezentralen Energieerzeugungsanlagen, die auch noch miteinander abgestimmt werden müssen. Dadurch, dass erneuerbare Energiesystem eben auch fluktuierende Erzeuger hat, ist es eben besonders wichtig, dass man nochmal Erzeugung und Verbrauch aufeinander abstimmt. Und dazu ist eben Digitalisierung ganz essentiell. Also das heißt, wir haben mehr Anlagen, die miteinander kommunizieren müssen. Und die machen das über den digitalen Raum. Und überall da, wo man Kommunikationsschnittstellen hat, hat man halt eben auch Angriffsflächen. Also genau da kann man auch in diese Kommunikation eindringen sozusagen. Also das heißt, wir haben einmal das Problem, dass das Energiesystem an sich digitalisiert wird, dass es aber gleichzeitig auch noch dezentralisiert wird und somit auch noch viel mehr Kommunikationspunkte im Netz hängen sozusagen.
Ja, verstehe. Aber letztlich braucht es ja Sicherheit nur, wenn es auch eine realistische Gefahr gibt von Cyberangriffen. Lass uns mal vorher einmal kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Cyberangriff? Ist es schon eine Phishing-Mail in meinem Postfach oder wo fängt das an?
Eine Phishing-Mail ist schon Teil eines Angriffs. Über Phishing wird beispielsweise Zugang zu Systemen abgegriffen. Zu ganz klassischen solchen Phishing-E-Mails ist beispielsweise Links zu irgendwelchen Webseiten, wo man dann seine Credentials, also seine Zugangsdaten eingeben soll, um vermeintlich irgendwelche Dienste zu nutzen beispielsweise. Und mit diesen Zugangsdaten Daten können sich dann halt eben Angreifer Zugang auf das System verschaffen und dort dann den Angriff fortsetzen. Also Phishing ist definitiv schon Teil eines Angriffs. Um da ein bisschen mehr Hintergrundinfo auch zu geben, es gibt beispielsweise eine Mitre Attack Matrix. Das ist eine Matrix, in der verschiedene Schritte eines Cyberangriffs aufgezeigt werden und dann auch die verschiedenen Methoden zu diesen Schritten beispielsweise. Und da ist dann auch Phishing gelistet. Also bei Interesse kann ich sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Ich glaube, Links werden wir dann wahrscheinlich auch verlinken.
Genau, auf jeden Fall. Da kriegt man einen Überblick über die Diversität von Angriffen. Spannend, okay. Das heißt aber genau, so unscheinbar wirkende Mails können bereits große Folgen haben. Und ganz kurz vielleicht als kleine Side-Info, hast du da Tipps für unsere Community, wie kann man sowas erkennen und was kann ich tun, wenn ich so eine Mail schon geöffnet habe?
Also ich habe da natürlich Tipps aus meinem privaten Umgang damit. Das ist jetzt, glaube ich, also mit Sicherheit keine abschließende Liste. Da gibt es aber auch ganz viele Informationen im Netz, die man sich da mal angucken kann. Aber wenn ich so eine E-Mail bekomme und ein schlechtes Gefühl habe, dann prüfe ich eigentlich immer auf mehrere Sachen. Also einmal natürlich die E-Mail-Adresse. Ist das legit, was da steht? Also ist da eine komische Buchstaben-Zahlen-Kombination beispielsweise oder scheint die normal zu sein? Dann natürlich auch die Inhalte, was wird gefordert? Also immer, wenn zum Beispiel sowas drin ist mit zeitlichem Druck, Sie müssen jetzt in den nächsten x Stunden oder Tagen das und das tun, dann kann man da schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Auch so was sehr schön ist, dass wir die deutsche Sprache in Deutschland haben, und zwar Umlaute tatsächlich, weil Umlaute sind ganz oft bei Phishing-E-Mails einfach falsch dargestellt, weil es diese halt auf anderen Tastaturen in anderen Sprachen nicht gibt.
Absolut, direktes Alarmsignal.
Voll, ja, ohne Mist, genauso. Und dann natürlich noch den Schreibstil, also ganz häufig sind die auch, haben einfach ein bisschen Fehler in der Art, wie sie schreiben oder in der Kommunikation, komische Anreden beispielsweise oder fehlende Anrede oder so ganz schlecht übersetzte Floskeln beispielsweise. Aber auch das, also gerade beim Schreibstil, ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile schon fast nicht mehr als Erkennungsmerkmal verwenden, weil man ja eben sowas wie ChatGPT hat. Und wenn die da halt reinprompten, schreibt mir mal eine legit aussehende E-Mail, dann kommt da schon was ziemlich Gutes dabei raus, glaube ich.
Ja, das heißt, auf die Tipps von davor verlassen.
Genau, ich glaube schon. Und auch ein ganz wichtiger Tipp ist auch, wenn da Links in der E-Mail sind, also eine URL einfach verlinkt, dann einmal mit der Maus drüber gehen, aber nicht klicken, und dann kommt ja diese Vorschau, wo das hinführt quasi. Und da kann man dann nochmal prüfen, ob das dann wirklich diese Seite ist. Und im Zweifelsfall kann man auch einfach selbst auf die Seite gehen, also nicht auf den Link klicken, sondern gucken, wohin führt der Link, und dann einfach selbst in die Betreffzeile oben eingehen.
Ja, okay, dankeschön. Genau, also an unsere Community und ZuhörerInnen immer schön die Mails checken, ob das auch alles legit ist, was da reinkommt. Jetzt wollen wir uns aber heute vor allem auch erstmal mit dem Spielfeld der Cybersecurity auseinandersetzen. Zu diesen Themen durften wir Frau Kerstin Zettel-Chapat befragen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Heidelberg und ist derzeit als Postdoc im Konsortialprojekt European Repository of Cyber Incidents tätig. Dieses Projekt ist ein interaktives Cyberkonflikt-Dashboard, welches der Öffentlichkeit weitere Darstellungsformen von Cyberkonflikten zur Verfügung stellt und diese analysiert. Genau, Sie haben wir gefragt, wie es denn eigentlich aktuell aussieht, das Spielfeld, und welche Arten von AngreiferInnen es denn im Moment gibt und wie diese organisiert sind.
Im Cyberspace gibt es grundlegend sehr, sehr unterschiedliche Angreifertypen. Die würde ich jetzt mal zunächst clustern nach staatlichen Akteuren, nichtstaatlichen Akteuren und sogenannten Cyberproxies. Staatliche Akteure im Cyberspace, die als Angreifer aktiv sind, die werden oftmals auch als sogenannte Advanced Persistent Threats bezeichnet, also kurz APTs. Das sind Hackereinheiten, denen besonders umfangreiche Fähigkeiten zugesprochen werden, die auch in der Lage sind, besonders persistent zu agieren, also zum Beispiel auch besonders langen Zugriff zu den infiltrierten Zielsystemen zu bewahren. Und das sind jetzt nicht nur autokratische Akteure, die da irgendwie aktiv sind im Cyberspace, sondern gerade auch, wenn wir zum Beispiel über Cyberspionage reden, sind da auch sehr, sehr viele demokratische Cybereinheiten aktiv. Und wir wissen auch, dass immer mehr Staaten auf der Welt zum Beispiel auch gerade im militärischen Kontext eigene Cybereinheiten aufbauen. Bei den nichtstaatlichen Akteuren haben wir eine sehr große unterschiedliche Varianz an Akteuren und an Hintergründen. Zum Beispiel gibt es natürlich patriotisch-ideologisch motivierte Hacktivisten, also Gruppierungen oder einzelne Hacker, die vor allen Dingen aus einer ideologischen Motivation heraus agieren. Es gibt aber da natürlich demgegenübergestellt auch Cyberkriminelle, also die eher finanziell agieren. Und gerade im Bereich der Cyberkriminalität hat sich in den letzten Jahren ein eigenes Ökosystem herausentwickelt. Also Cyberkriminelle arbeiten tatsächlich immer professioneller, immer arbeitsteiliger. Und das ist eigentlich fast schon zu einer gewissen Industrie geworden. Bei den nichtstaatlichen Akteuren gibt es aber auch natürlich immer wieder einzelne Individuen, die zum Beispiel aus persönlichen oder finanziellen Motiven heraus Hacking betreiben. Es gibt zum Beispiel auch immer wieder Insider-Threats, also dass zum Beispiel irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter Rache nehmen wollen, vielleicht am früheren Arbeitgeber und so weiter. Und auch im Bereich des Terrorismus haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass auch terroristische Vereinigungen immer häufiger im Cyberspace aktiv werden. Neben diesen staatlichen Akteuren und den nichtstaatlichen Akteuren gibt es dann noch die sogenannten Cyber-Proxys. Die stellen so ein bisschen die Schnittmenge oder die Verbindung dar. Denn Proxys sind Stellvertreter. Also Cyber-Proxys sind nichtstaatliche Akteure, die zum Beispiel im Auftrag von Staaten im Cyberspace aktiv werden. Dabei kann allerdings das Ausmaß der staatlichen Verantwortlichkeit für diese spezifische Cyberoperationen, die kann sehr stark variieren. Also es kann zum Beispiel so sein, dass ein Proxy nur grundlegend geduldet wird auf dem Staatsterritorium, also dass der Staat weiß, dass dieser Proxy zum Beispiel ausländische Unternehmen hackt. Solange der allerdings keine einheimischen Unternehmen hackt, ist es auch okay und das wird geduldet. Es kann allerdings natürlich auch eine sehr viel direktere Organisations- und Beziehungsform sein, also dass zum Beispiel nichtstaatliche Akteure wirklich beauftragt werden von einem Staat, Hacking-Operationen gegen ausländische Ziele zu betreiben. Und was dann natürlich auch schon deutlich wird, ist, dass die Frage der Verantwortlichkeit gerade natürlich dann nachgelagert, potenziell auch im rechtlichen Sinne sehr, sehr erschwert wird durch diese Cyberproxys, weil es eben sehr schwer herauszufinden ist, überhaupt mal, wer hat denn jetzt eine Cyberoperation durchgeführt? Und wenn ja, hat er womöglich auch in einem fremden Auftrag zum Beispiel gehandelt. Und zuletzt kann man vielleicht auch noch auf die sogenannten Cyber-Mercenaries verweisen. Also das sind Söldner im Endeffekt im Cyberspace, also Hacker-for-Hire-Gruppierungen, die zumeist eigentlich keinem spezifischen Land irgendwie zugeordnet sind, auch nicht irgendwie groß ideologisch motiviert sind, sondern ihre Fähigkeiten eigentlich grundlegend dem Höchstbietenden verkaufen. Der Organisationsgrad, wie ich auch schon gesagt habe, der kann eben sehr stark variieren. Bei den staatlichen Akteuren würde man grundlegend von einem sehr hohen und stark durchstrukturierten Organisationsgrad mit starken hierarchischen Formen ausgehen. Wenn es dann allerdings natürlich zu den Proxys übergeht, kommt es natürlich darauf an, wie die intern strukturiert sind und auch wie die Beziehungsform zu dem vielleicht staatlichen Auftraggeber strukturiert ist. Bei den nichtstaatlichen Akteuren kommt es ebenfalls darauf an, um was für einen Akteur es sich handelt, wie ich bereits gesagt habe, bei den sogenannten Ransomware-Gangs. Also Ransomware ist eine Cybercrime-Form, die heute so ein bisschen vorherrschend zu sein scheint. Also das ist im Endeffekt Cybercrime, wobei es darum geht, Geld zu erpressen, indem man zum Beispiel Daten eines Opfers stiehlt und die nur herausgibt gegen Lösegeld. Und bei diesen Ransomware-Gangs haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass es da zu einer starken Professionalisierung gekommen ist, zu einer starken Arbeitsteilung. Und hier kann man auch ganz klar wirklich ähnliche Strukturen, ähnliche Organisationsformen sehen, eigentlich auch wie in der üblichen Arbeitswelt in gewisser Weise.
Jetzt haben wir schon mal eine Menge über das Spielfeld erfahren und auch schon ein bisschen etwas zu deren Motivation, wie beispielsweise Rache oder auch politischen Zwecken. Wir haben Frau Kerstin Zettel-Schabat aber trotzdem auch noch mal gefragt, mit welchen konkreten Motivationen solche Hackerangriffe in der Regel vorgenommen werden.
Angefangen bei den staatlichen Akteuren ist es natürlich so, dass alle Staaten zunächst einmal auch versuchen, zum Beispiel durch politisch motivierte Cyberspionage ihre nationale Sicherheit zu schützen. Das ist vor allen Dingen auch bei den Demokratien ein Ziel. Cyberspionage aus politischer Motivation heraus, aus sicherheitspolitischer Motivation heraus, ist auch grundlegend nicht verboten. Die Staatengemeinschaft hat sich zumindest implizit aber in den letzten Jahren so ein bisschen darauf verständigt, dass es auch Spionageformen gibt, die eben nicht geduldet werden oder geduldet werden sollten, wenn es zum Beispiel darum geht, dass im staatlichen Auftrag das geistige Eigentum von Unternehmen gestohlen wird, um den einheimischen Unternehmen einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Also diese wirtschaftliche Spionage, die wird vor allen Dingen auch traditionell chinesischen Akteuren zugesprochen, kommt aber, denke ich, auch immer häufiger von anderen Akteuren, anderen Ländern zum Einsatz. Dann gibt es natürlich auch Cyberspionage, die darauf ausgerichtet ist, diese Informationen nicht nur für sich zu behalten, sondern die Informationen, die vielleicht in Teilen ja auch kompromittierend und schädigend sein können für das jeweilige Ziel, diese auch zu veröffentlichen. Und diese Hack-and-Leak-Operationen, die sind vor allen Dingen auch ein russisches Operationsmuster. Wir haben zum Beispiel 2016 in den USA gesehen, dass da die Motivlage der russischen Cyberoperation gegen Hillary Clinton und die Kampagne ganz klar gewesen zu sein scheint, eben die demokratischen Wahlen zu stören, das Vertrauen in die demokratischen Wahlen zu unterminieren und hier ganz klar politischen Einfluss zu nehmen. Und deswegen kann man auch schon so ein bisschen eine unterschiedliche Motivlage auch bei Autokratien sehen. Geht auch immer so ein bisschen darum, das eigene Regime zu stützen, den eigenen Regime-Legitimationsanspruch auch mit Cyberoperationen zu stärken. Und da kommt es eben auch darauf an, was für eine Autokratie wir vorliegen haben. Für China ist eben die eigene Modernisierung, die wirtschaftliche Kraft sehr viel wichtiger für den eigenen Machterhalt. Bei Russland geht es auch noch stärker so ein bisschen darum, den eigenen für sich in Anspruch genommenen Großmachtsanspruch durch Cyberoperationen gegen den Westen, gegen Demokratien auch zu stärken. Und deswegen kommt es eben auch immer so ein bisschen auf das jeweilige, gerade auch autokratische Profil drauf an. Neben diesen außenpolitischen Motivlagen ist es gerade auch bei Autokratien so, dass mit Cyberoperationen aber natürlich auch inländische Ziele erreicht und verfolgt werden können, wenn es zum Beispiel darum geht, Dissidenten im Ausland zu verfolgen oder auch Oppositionelle auszuspionieren. Also hier sehen wir auch immer häufiger leider repressive Operationen im Cyberspace von autokratischen Staaten. Allerdings, was wir auch gesehen haben, gerade im Bereich der kommerziellen Spyware-Nutzung, dass auch immer häufiger leider demokratische Staaten dieses sogenannte Spyware, also Spionagesoftware, nutzen, um leider nicht nur auch Terrorismusverdächtige auszuspionieren, sondern diese technischen Tools wurden in der Vergangenheit auch zum Beispiel im Rahmen von EU-Mitgliedstaaten offensichtlich missbraucht. So viel zu den unterschiedlichen Motivlagen in aller Kürze.
Und wie sehen die Trends bei den Arten von Angreifern aus? Nehmen die Angriffe bei einer bestimmten Art mehr zu?
Ich denke, die bereits erwähnte Erpressungsmasche oder eher auch erpressungsbasierte Operationsform der Ransomware ist weiterhin auf dem Vormarsch und wird es wahrscheinlich auch weiterhin sein, solange man damit Geld machen kann, auch gegen kritische Infrastruktur, nachdem sich Ransomware oftmals in der Vergangenheit eher gegen schlechter geschützte, kleinere Unternehmen gerichtet hat, haben wir in den letzten Jahren, gerade auch in Deutschland, aber leider gesehen, dass auch immer häufiger zum Beispiel Gesundheitsdienstleister, Krankenhäuser, aber auch Universitäten etc. durch Ransomware betroffen waren. Also deswegen, gerade auch im Bereich kritische Infrastrukturen, ist Ransomware ganz klar auch eine zunehmende Bedrohungsform. Was wir auch immer häufiger sehen, ist gerade auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen, dass hierbei immer häufiger auch die Befürchtung laut wird, dass es zum Beispiel wie gegen die Ukraine 2015 und 2016 geschehen, zum Beispiel von russischer Seite auch zu Sabotageoperationen kommen könnte, zum Beispiel gegen den Energiesektor. Also dass zum Beispiel Russland ganz spezifisch Länder in den Blickpunkt nimmt, die die Ukraine militärisch unterstützen und da eben kritische Infrastrukturen infiltrieren, da zum Beispiel Zugang zu erhalten und dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn es ihnen eben passt in den militärischen Plan, dann auch Sabotageakte vornehmen könnten. Diese Befürchtung gibt es, wie gesagt, zum Beispiel auch für kritische Infrastrukturen in Europa, möglicherweise auch in Deutschland. Allerdings ist es etwas, was man so aktuell in der Form noch nicht so wirklich gesehen hat. Cyberoperationen in diesem Kontext werden hauptsächlich eigentlich zwischen den Sphären oder zwischen den Zuständen Krieg und Frieden durchgeführt, vor allen Dingen eben auch zum Zwecke des politischen Konfliktaustrags, und Cyberoperationen sind jetzt weniger ein alleinstehendes militärisches Konfliktaustragungstool. Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr, sehr breite Palette an möglichen Operationsformen, die eben auch unterschiedliche Ziele verfolgen, unterschiedliche Motivlagen bedienen. Ich denke, Cyberspionage wird es immer geben. Das ist nichts, was irgendwie in der Zukunft weggehen wird. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass es zum Beispiel auch immer disruptivere Cyberoperationsformen gibt, zum Beispiel auch gegen kritische Infrastrukturen, zum Beispiel DDoS, Defacement-Operationen, deren Auswirkungen allerdings nicht so schwerwiegend sind, weil da geht es zum Beispiel eher darum, Webseiten lahmzulegen oder zu verunstalten. Schwerwiegender wird es dann potenziell, wenn es zu sogenannten Viper-Operationen kommt, also wenn zum Beispiel Daten und Informationen auf dem Zielsystem tatsächlich zum Beispiel gelöscht oder auch manipuliert werden. Also das kann dann natürlich die Funktionalitäten des Zielsystems doch erheblich beeinträchtigen, gerade wenn man zum Beispiel auch an die Operational Technology von kritischen Infrastrukturen denkt, also wenn tatsächlich physische Geräte zur Funktions- Aufrechtserhaltung daran angeschlossen und vielleicht dann auch beeinträchtigt werden können. Hack-and-Leak-Operationen im Sinne der Information Warfare, auch Ransomware, Cybercrime, das ist etwas, was ich schon gesagt habe, was es auch in der Zukunft weiterhin geben wird und auch andere Cybercrime-Formen. Was hier eben auch noch stärker zum Tragen wahrscheinlich kommen wird, ist, dass sich die Sphären immer weiter so ein bisschen annähern oder immer stärker verschwimmen. Also dass die tatsächliche Identifikation von rein politisch-staatlich motivierten Cyberoperationen und kriminellen Operationen immer schwerer wird. In Teilen auch, weil es tatsächlich zu Kooperation zwischen diesen beiden Akteursgruppen kommt, aber weil es zum Beispiel auch immer häufiger der Fall ist, dass zum Beispiel Akteure, die eigentlich im staatlichen Auftrag handeln, sich nebenher aber noch so ein bisschen was dazu verdienen wollen. Und da ist es dann natürlich sehr schwer, jetzt in Teilen herauszufinden, okay, welche Rolle dieses Akteurs war denn jetzt hier gerade vorrangig verantwortlich für die jeweilige Cyberoperation? Deswegen zusammenfassend, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Akteure im Cyberspace mit unterschiedlichen Motivlagen, unterschiedlichen Organisationsformen, die alle so ein bisschen ähnliche technische Tools anwenden, beziehungsweise oftmals werden wirklich auch die gleichen Tools verwendet, allerdings oftmals eben zu sehr unterschiedlichen Zielsetzungen und es macht es dann eben sehr, sehr schwer, in Teilen da eben wirklich auch strategische Präventionsmaßnahmen daraus abzuleiten. Und ich denke, gerade für kritische Infrastrukturen wird es eben darauf ankommen, diese Systeme tatsächlich auch von der Hardware-Seite her, von der technischen Seite her zu schützen. Allerdings natürlich aber auch immer die geopolitische Bedrohungslage hierbei zu betrachten und auch zu sehen, wann in welche Sektoren möglicherweise auch im Kontext einer geopolitischen Eskalation vielleicht auch vermehrt zum Ziel von Cyberoperationen werden könnten.
Das war nun ein wirklich ausführlicher und sehr informativer Beitrag von Frau Zettel-Schabat. An dieser Stelle nun erstmal ein ganz großes Dankeschön dafür. Und nun würde ich gerne mit dir, Marius, diese ganzen Informationen erstmal verarbeiten. Was sagst du denn zu den Einschätzungen von Frau Zettel-Schabat?
Ja, es ist sehr interessant zu hören, was es so für unterschiedliche Akteure und Motivationen tatsächlich auch gibt. Gerade beim Organisationsgrad von Ransomware-Gruppen, das finde ich schon beachtlich. Ich habe da mal in einem anderen Podcast, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war, da ging es auch um Ransomware-Gruppen und da wurde gesagt, dass die halt teilweise auch einfach, ja, handelsübliche Unternehmensstrukturen haben, also dass halt beispielsweise die eine eigene Personalabteilung haben, die dann auch wirklich darauf achten, dass deren Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, dass es denen gut geht, dass sie eine gute Work-Life-Balance haben, dass die Urlaub bekommen und sowas. Und das ist so abstrus eigentlich. Also man erwartet es halt vielleicht nicht unbedingt, aber ja klar, ich meine, das sind hochprofitable Operationen. Also wenn man sich das mal so anguckt, die Schadenszahlen, beispielsweise Bitkom veröffentlicht da immer mal wieder so Studien, die sind schon immens hoch. Und ein anderer Punkt, den ich sehr spannend fand, war auch, dass Ransomware-Angriffe auf kritische Infrastruktur zunehmen. Man sollte auch in dem Punkt wahrscheinlich eher meinen, dass es auf kritische Infrastruktur weniger Sinn ergibt, Ransomware-Attacken auszuführen, da die Systeme ja wahrscheinlich auch einfach ein bisschen schwieriger zu infiltrieren sind, weil die höhere Sicherheitsvorgaben haben. Aber es scheint ja zumindest dazu zu nehmen und vor allem auch im Gesundheitssektor. Und ich denke, da können wir dann auch später in der Folge nochmal kurz darüber sprechen, woran das liegen könnte.
Okay, ja, spannend. Das heißt, jetzt haben wir irgendwie eine Idee von dem Spielfeld an sich, aber wie ist denn die Angriffslage explizit im Energiesektor? Und diese Fragen durften wir Matthias Schulze stellen. Er ist Leiter für internationale Cybersicherheit am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Unsere erste Frage an ihn war, ob der Energiesektor generell ein attraktives Angriffsziel ist.
Ja, eindeutig. Er ist ein attraktives Angriffsziel, insbesondere für staatliche oder staatliche unterstützte Angreifergruppen. Denn die haben erstens das Know-how, also das Wissen, wie man das macht. Zweitens die Ressourcen, also sowohl finanziell als auch personell und auch die Motivation bzw. die Strategie, sowas zu tun. Insbesondere die Ressourcen und Motivation zu langanhaltenden Kampagnen gegen den Energiesektor. Motive sind einerseits natürlich die Spionage, aber auch die Vorbereitung von Sabotageaktionen, etwa im Fall eines bewaffneten Konflikts. Russland versuchte im Jahr 2016 und 2022 schon mal mit der InDestroyer-Malware-Familie physische Schäden an ukrainischer Strominfrastruktur zu verursachen. Und wir sehen natürlich auch, dass Russland seit 2023 ziemlich systematisch ukrainische Energieinfrastruktur in der Ukraine mit Marschflugkörpern, also nicht mit Cyberangriffen, sondern mit konventionellen Waffen angreift, mit dem Ziel, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen. Denn man muss natürlich sagen, dass Cyberoperationen gegen Energieinfrastruktur, meinetwegen ein Kraftwerk, immer noch relativ aufwendig sind. Ne? Denn die meisten Sicherheitsbestimmungen, die für solche Unternehmen gelten, sagen, dass die Hardware und die Netzwerke zum Betrieb dieser Kraftwerke, die Operational Technology, wie man auch schon sagt, oder die industriellen Steuerungssysteme, nicht mit dem Internet verbunden sein sollen. Also so zumindest sagen das die gängigen Sicherheitsrichtlinien für solche Unternehmen. Und das macht es natürlich schwieriger, sowas aus dem Internet heraus anzugreifen. Das ist nicht unmöglich, aber es macht es schwieriger. Und diese Hürde gehen meistens nur staatliche Angreifer, aber es gibt auch hin und wieder kriminelle Akteure, die in der Vergangenheit den Energiesektor angegriffen haben. Im Fall von Kriminellen ist es dann allerdings eher ein Beifang oder ein Opportunitätsziel und nicht das eigentliche Ziel einer Kampagne. Beispielsweise Ransomware-Gruppen, ja, die greifen alles an, was in Schwachstellen-Scans als verwundbar erscheint. Und wenn da eine IP-Adresse von einem Energieunternehmen dabei ist, dann nimmt man die eben mit. Beispiel Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline 2021 in den USA, wo Systeme zum Betrieb von Pipelines lahmgelegt wurden und dann floss das Öl nicht mehr.
Wir haben Herrn Schulze außerdem fragen dürfen, von welcher Art von Angreifern die größte Gefahr für den Energiesektor ausgeht. Dazu haben wir folgende Einschätzung bekommen.
Hier kann man eigentlich drei Namen nennen: Russland, Iran, China. Das sind die primären Staaten, die Cyberangriffe auf Energieinfrastruktur ziemlich regelmäßig durchführen. Dazu gehört der Iran mit APT-34 oder EURIC, also ein Bedrohungsakteur, der den iranischen Revolutionsgarden zugeschrieben wird und der immer wieder Energieinfrastruktur, insbesondere in der Golfregion und auch in Israel, angreift. Wir haben Russland mit der Sandworm-Gruppe bzw. mit der Dragonfly-Kampagne, die auch im Westen aktiv war und kritische Infrastrukturen infiltriert hat. Und im Kontext russischer hybrider Kriegsführung auch gegen den Westen sind natürlich Cybersabotageakte, aber auch klassische konventionelle Sabotage, ja, Kappen von Leitungen beispielsweise, gegen Energieinfrastruktur sehr viel wahrscheinlicher geworden. 2023 gab es Berichte, dass Russland Sabotageakte gegen Offshore-Windparks in Norwegen und Dänemark vorbereite. Ne? Und dann gibt es noch die Gruppe Volt Typhoon, die China zugeschrieben wird, die in den letzten Monaten von 2024 dabei beobachtet wurde, in US-Energieinfrastruktur einzudringen und da Hintertüren zu platzieren. Warum macht man das? Naja, um im Falle eines Konflikts zwischen China und den USA zurückkehren zu können. Also das nennt man Prepositioning, die Vorbereitung von Kampfhandlungen, um im Konfliktfall einfach schneller die Hintertür ausnutzen zu können und zum Beispiel den Strom in den USA auszuschalten. Und das ist zum Beispiel essentiell, um zum Beispiel die Verlegung von Truppen zu sabotieren. Ne? Ein Großteil von Truppenbewegung findet nach wie vor über die Schiene statt oder auch über Häfen. Und wenn die keinen Strom haben, können NATO-Truppen nicht verlegt werden. Und das hat natürlich enorme Kriegsimplikationen.
Eine weitere Frage, die wir Herrn Schulze gestellt haben, war, ob ein Cyberangriff auf kritische Infrastruktur auch direkt ein Angriff auf das Land sind. Dazu hat sich Herr Schulze folgendermaßen geäußert.
Rechtlich betrachtet kommt das hier weniger auf das Angriffsziel an, als eher auf den entstandenen Effekt und Schaden. Zwar gibt es freiwillige, nicht bindende Normen für verantwortliches Staatenverhalten im Cyberspace und die sehen zum Beispiel sehen vor, von Angriffen auf kritische Infrastrukturen abzulassen. Rechtlich betrachtet, also im Sinne des Völkerrechts, wird ein Cyberangriff erst dann als bewaffneter Angriff gewertet, wenn er in Umfang und Effekten vergleichbar ist mit einem konventionellen bewaffneten Angriff. Also wenn zum Beispiel ein Marschflugkörper ein Stromkraftwerk physisch zerstört und einen nicht reversiblen Effekt auslöst, dann haben wir einen relativ deutlichen Fall eines bewaffneten Angriffs. Wenn ein Cyberangriff jetzt genau solche Schäden produziert, also zum Beispiel, indem eine Schadsoftware die industriellen Steuerungssysteme und Operational Technology manipuliert und zum Beispiel Transformatoren oder sowas überlastet durch Falscheinstellungen oder Fehlkonfigurationen und dadurch eine Detonation passiert, dann hätten wir einen physischen Schaden und dann würde man das mit hoher Wahrscheinlichkeit als bewaffneten Angriff werten. Eine temporäre Störung, also ein Ausfall von nur wenigen Stunden mit reversiblen Effekten, also zum Beispiel eine temporäre Überlastung, da ist es dann nicht so eindeutig. Das könnte man als bewaffneten Angriff werten, muss man aber nicht. Und die Forschung zeigt auch, dass Cyberoperationen in den Frühphasen von Kriegen, also jetzt zum Beispiel in der Ukraine, wahrscheinlich effektiver sind als zur kontinuierlichen Kriegsbegleitung. Also so einen Überraschungseffekt zu produzieren, Chaos und Konfusion zu schaffen durch eine Cyberoperation, taucht schon in den Kriegsplanungen einiger Länder auf. Also das ist eine Strategie, mit der man im Zweifelsfall auch rechnen muss.
Darauf aufbauend haben wir Herrn Matthias Schulze die Frage gestellt, ob diese Art von Angriffen auf kritische Infrastruktur auch insbesondere im Energiesektor zunehmen. Dazu haben wir folgende Einschätzung bekommen.
Hier muss man sagen, eindeutig ja. Noch im Jahr 2010, also vor 14 Jahren, waren Angriffe gegen industrielle Steuerungssysteme und Energieunternehmen eher selten. In der Zwischenzeit haben aber viele Staaten digital aufgerüstet und das Know-how für solche komplexen Angriffe gesammelt. Und dieses Wissen verbreitet sich auch schnell, ja, sodass auch nichtstaatliche Akteure dieses Wissen erlangen können und die theoretische Fähigkeit dazu haben, sowas zu tun. Außerdem ist in den letzten Jahren die Anzahl der bekannt gewordenen Schwachstellen in industriellen Steuerungsanlagen enorm gestiegen. Ja, laut einer Studie von Kaspersky waren das im Jahr 2010 rund 19 Schwachstellen, die man gefunden hat. Mitte 2022 waren es schon rund 600 Schwachstellen in industriellen Steuerungssystemen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mehr Bedrohung in Form von fähigen Angreifern, die sowas tun können. Und wir haben auch mehr Verwundbarkeiten. Und das bedeutet letztendlich einen enormen Anstieg des Risikos.
Unsere letzte und abschließende Frage an Herrn Schulze war, ob auch Deutschland solche Angriffe verübt und wie sich Deutschland in solchen Angelegenheiten verhält bzw. auch verhalten darf.
Hier kann man sagen, eindeutig nein. Keine deutsche Behörde hat dazu das rechtliche Mandat und darf sowas. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Angriffe gegen kritische Infrastruktur, auch Energieinfrastruktur im Falle eines Krieges, also im Falle eines konventionellen Krieges, durchaus rechtlich erlaubt sein könnten. Ja? Und dann dürfte im Falle eines Krieges theoretisch die Bundeswehr das entweder konventionell oder aber auch mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum im digitalen Raum. Theoretisch. Ne? Das ist ein hypothetisches Szenario. Ob das sinnvoll ist, ist auch nochmal eine ganz andere Frage. Denn oftmals ist es viel einfacher, Energieinfrastruktur mit konventionellen Waffen auszuschalten, anstatt mit Cyberoperationen. Die Bedingung dafür wäre aber, dass das Völkerrecht geachtet wird. Ja? Und die Bedingung ist, dass wenn man kritische Infrastruktur oder Energieversorger angreift, dass diese Energieinfrastruktur für militärische Zwecke genutzt wird. Ja, also wenn das ein Energieversorger ist, der vornehmlich zivile Infrastruktur versorgt, dann wäre das wahrscheinlich kein legitimes militärisches Ziel, ja, weil das Prinzip der Unterscheidung von militärischen und nicht-militärischen Zielen damit missachtet wäre. Und so ein Angriff muss auch verhältnismäßig sein. Also der angerichtete Schaden muss in einem sinnvollen Verhältnis zum erlangten militärischen Vorteil stehen. Sprich, es ist unter bestimmten Umständen erlaubt, im Krieg Energieinfrastruktur anzugreifen, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Zudem ist auch zu fragen, was der militärische Wert davon ist. Und hier sind sich die strategischen Studien und die Literatur weitgehend einig, dass strategische Angriffe gegen zivile Infrastruktur militärisch betrachtet weitgehend sinnlos sind. Ja, weil sie in der Regel nicht dazu führen, dass der gegnerische Staat aufgibt. Kriege werden nach wie vor gewonnen, indem man das gegnerische Militär kampfunfähig macht. Entweder psychologisch, also den Widerstandswillen zu brechen der gegnerischen Streitkräfte, dass niemand mehr an den Sieg glaubt, oder eben physisch durch die Vernichtung von Panzern etc. pp.
Das war nun eine sehr ausführliche Einschätzung von Matthias Schulze zur aktuellen Angriffs- und Bedrohungslage. Auch mit vielen aktuellen Fakten, aber eben auch persönlichen Einschätzungen. Und auch an dieser Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an Herrn Schulze für diese ausführlichen Einblicke in diese wirklich spannende und auch hochaktuelle Themenwelt. Und nun komme ich wieder zu dir zurück, Marius. Was sagst du denn zu dem Bericht von Herrn Schulze?
Wir haben jetzt in beiden Beiträgen gehört, dass kritische Infrastruktur insbesondere für staatlich gestützte Akteure ein attraktives Angriffsziel sind, aber eben auch Mitnahmeeffekte bei Ransomware-Gruppen auftreten. Und die treten insbesondere da auf, wo die Systeme einfach nicht ausreichend geschützt sind. Bei staatlich gestützten Akteuren scheinen die Angriffe hauptsächlich militärisch-strategischer Natur zu sein, beziehungsweise eine Vorbereitung darauf. Also das sind dann diese Preposition-Operationen, die genannt wurden. Und die scheinen zumindest laut Kerstin Zettel-Schabat eher in den USA aufzutreten und bisher in EU und in Deutschland noch eher weniger.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, die Bedrohungslage in Deutschland. Wie sieht es denn aktuell aus mit der Bedrohungslage in Deutschland? Kannst du dazu eine Aussage treffen?
Ja, ich persönlich nicht, aber ich habe mir dazu den BSI-Lagebericht angeguckt von 2024. Also da wird immer die Bedrohungslage Deutschlands einmal dargestellt. da habe ich mir jetzt quasi zwei Dimensionen einmal rausgegriffen, und zwar einmal die Cybersicherheitslage an sich und dann noch die Resilienz. Und bei der Cybersicherheitslage, da wird deutlich, dass Ransomware-Angriffe, wie auch schon besprochen, professioneller und aggressiver werden, dass sie sich massenhaft gegen leichte Ziele wie KMU oder Kommunen richten, aber auch, dass DDoS-Angriffe, also Distributed Denial of Service-Angriffe, das heißt, da wird einfach eine Website beispielsweise überlastet, sodass man keinen Zugriff mehr drauf hat. Und diese richten sich wohl vor allem gegen Landesregierungen und Polizei. Also auch bei der Dimension Resilienz, da ist ganz spannend, da gibt es nämlich Reifegrade für Kritisbetreiber zu ISMS, BCMS und SZA. Also ISMS ist Information Security Management System, BCMS ist Business Continuity Management System und SZA sind Systeme zur Angriffserkennung. Also das heißt, es sind gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die Kritisbetreiber treffen müssen. Und die werden eben auch geprüft, beziehungsweise werden Reifegrade dazu erhoben, zumindest Reifegrade im Fall von ISMS und BCMS und Umsetzungsgrade im Fall von den Systemen zur Angriffserkennung. Im Energiesektor sieht man, dass zumindest bei ISMS und BCMS die Reifegrade bei 3, 4 und 5 sind. Also es ist eine Skala von 1 bis 5. Und ab 3 sind diese Vorgaben quasi erfüllt und dokumentiert. Also das heißt, alles, was über 3 liegt, da sind die Mindestanforderungen dann umgesetzt. Und der Energiesektor, der liegt hauptsächlich, also zu über der Hälfte zumindest, in diesen Punkten 3, 4 und 5. Also das heißt, da ist es schon relativ weit fortgeschritten, kann aber natürlich noch weiter ausgebaut werden. Bei den Systemen zur Angriffserkennung die haben eine ähnliche Logik mit den Umsetzungsgraden, und da ist das die Verteilung auch ganz ähnlich wie bei dem ISMS und BCMS. Was jetzt hier spannend zu sehen ist, in dem Lagebericht sind diese Reifegrade auch nach Sektoren unterteilt. Und da sieht man ganz eindeutig, dass der Gesundheitssektor als einer der kritischen Sektoren am wenigsten diese Maßnahmen umgesetzt hat. Und das deckt sich jetzt natürlich auch sehr gut mit der Aussage von vorher, dass Ransomware-Angriffe zusätzlich oder auch zunehmend auf kritische Infrastruktur und dort insbesondere auf den Gesundheitssektor zunehmen. Und da wird dann eben auch deutlich, dass einfach die Erfüllung von den gesetzlichen Mindestanforderungen schon sehr viel bringt, weil wenn man diese dann wirklich auch umgesetzt hat, dann entzieht man sich dieser Angriffssphäre von den hochprofessionalisierten Ransomware-Gruppen, und dann hat man schon mal quasi ein Problem komplett weniger, weil wenn man keine Schwachstellen oder wenn man nicht leicht in die Systeme kommt, dann haben eben die Ransomware-Gruppen da auch wenig.
Man direkt durchs Raster der potenziellen Angriffspunkte, ja. Ja, interessant. Dann deckt sich ja wirklich, die Aussagen passen wie ein Puzzle zusammen. Spannend. Gibt's denn da aktuell eine deutsche Strategie, um diesem trotzdem ja irgendwie ansteigenden und auch aggressiverem Verhalten mittlerweile entgegenzuwirken?
Ja, da kann ich auch wieder nur das BSI zitieren. Das BSI und vor allem Claudia Plattner verbreitet ganz stark die Botschaft und die Vision einer Cybernation Deutschland. Das ist quasi so ein bisschen diese Strategie, die man aufbauen will. Die hat als übergeordnetes Ziel erstmal Cybersicherheit auf die Agenda zu heben. Also dass es viel besprochen wird, dass die Leute darüber diskutieren, dass man darüber nachdenkt, dass es dazu Formate gibt. Und unter diesem übergeordneten Ziel gibt es noch weitere Ziele, und zwar einmal die Resilienz zu erhöhen natürlich, Technologiekompetenz zu nutzen, also jetzt nicht zu sagen, Digitalisierung machen wir nicht, also wir halten uns von allem fern, um damit Resilienz zu erhöhen, das ist definitiv nicht die Aussage, sondern eben auch neue Technologien wirklich zu nutzen, um Mehrwerte zu erzielen, die Digitalisierung voranzutreiben, Cybersicherheit aktiv zu gestalten und auch ganz spannend einen Cybermarkt Deutschland aufzubauen. Also das sind, glaube ich, sehr noble und gute Ziele. Die zentrale Botschaft eben ist, dass diese Ziele auch gemeinschaftlich in Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Staat erreicht werden müssen.
Wie schätzt du denn da die Entwicklung in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein, weil die Energie ja in der Zukunft zunehmend durch erneuerbare Energien erzeugt wird? Und inwieweit wird das dann auch Einfluss auf die Bedrohungslage haben und dementsprechend auch auf unser Energiesystem?
Ja, ist natürlich sehr schwierig, bei einem solch dynamischen Thema dann auch eine Prognose abzugeben. Grundsätzlich ist es aber so, wie eingangs bereits erwähnt, dass durch die Dezentralisierung und Digitalisierung des Energiesystems einfach die Angriffsfläche erhöht wird. Gleichzeitig nimmt auch die Anzahl und die Professionalität der Angriffe zu, vor allem eben auch bei den monetär motivierten Angriffen der Ransomware-Gruppen. Das bedeutet, dass das Thema zukünftig höchstwahrscheinlich einfach noch mehr Prominenz haben wird, als es bereits jetzt schon hat. Gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass im Bereich der Prävention und Kooperation bereits ganz viel passiert. In der Regulatorik tut sich viel. Es stehen drei große Gesetze bevor, zwei in Deutschland, eine EU-Richtlinie. Also das heißt, das Thema Cybersicherheit ist eigentlich oder wird bereits jetzt schon auf die Agenda gehoben. Und das bekomme ich auch in meinem täglichen Doing eigentlich relativ häufig auch mit, dass bei Veranstaltungen das Thema Cybersicherheit durchaus auch mitgedacht wird. Nicht bei allen natürlich, aber man merkt, dass es auf jeden Fall jetzt schon diskutiert wird.
Okay, sehr schön. Auf jeden Fall wird es auf die Karte gesetzt und bleibt ein großes Thema. Vielen Dank, Marius. Ich denke, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen guten Überblick bekommen, was eigentlich aktuell auf dem Spielfeld der Cyber Security so los ist und welche Motivation vor allem auch dahinter steckt. Und in der nächsten Folge richten wir dann unseren Blick eher Richtung Prävention. Und das Thema wollen wir dann, wie bereits angekündigt, in der nächsten Folge vertiefen. Ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.